Der alte Mann möchte wissen, was er zu tun hat jetzt.
Denn Volker, du hast etwas Spezielles vor.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Von Wochenspiegel und Supersonntag.
Ich werde Leute interviewen, die in zwei Gesellschaftsordnungen groß geworden sind oder alt geworden sind.
Im Prinzip möchtest du quasi von denen wissen, wie war es damals, wie war es heute, wie wäre der Weg vielleicht verlaufen, wenn die Wende nicht gekommen, was wäre Wende?
Ja, was wäre Wende?
Was ist eigentlich schon ein schöner Titel.
Ja.
Ja? Soll also schöne Wende-Geschichten.
Richtig, ich will was die Erinnerung und auch eher damals und heute, was eine schöne Zeit war.
Hallo, mein Name ist Stefan B. Westphal. Mit dieser Episode starten wir im Sachsen-Anhalt-Podcast eine Reihe zum Mauerfall. Vor 3 Jahrzehnten wurde die deutsch-deutsche Grenze geöffnet. Reporter Volker Schwenke spricht jetzt, 30 Jahre später, mit Menschen, die noch das geteilte Deutschland erlebt haben. Den Anfang macht er selber. Ich habe mich mit Volker getroffen und mit ihm in seinen Erinnerungen gegraben. Gute Unterhaltung bei der Pilotfolge von Was wäre Wende? Menschen im Osten.
Jetzt, wenn du an deine letzten 30, 40 Jahre denkst, war da immer alles eine schöne Zeit?
Ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, eine noch bessere Jugendzeit, muss ich wirklich sagen. Und ich habe nach der Wende, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es Glück nennen soll, ich nenne es erstmal Pech, dass ich krank geworden bin, eine Hautgeschichte hatte, wo ich nicht weiter arbeiten konnte in meinem Beruf. Gleichzeitig aber durch diese Krankheit das Glück gehabt habe, mich anders orientieren zu müssen und habe mein Hobby zu
deiner Hauptbeschäftigung
gemacht.
Es ist ja ein Hobby geblieben.
Ich möchte nicht sagen Beruf, das ist es nicht, aber meine Hauptbeschäftigung.
Verrätst du uns denn auch, was das war? Ich meine, ich weiß es, aber Tausende, unsere Tausenden, Abertausenden, Millionen von Zuhörern fragen sich jetzt, was hat dieser Volker gemacht?
Also ich habe das gemacht, was mir unheimlich viel Spaß macht. Ich konnte mich in meinem Hobby mit vielen Leuten unterhalten und habe viel Spaß gehabt in dem Moment, wo ich Karneval gemacht habe.
Karneval. Auch schon zu DDR-Zeiten?
Auch schon zu DDR-Zeiten. Wir haben angefangen 1988. Am 6. Februar 1988. Es war zwar ein Jahr vor der Wende, aber wir haben eben zu DDR-Zeiten angefangen.
Wusstest du ja damals noch nicht.
Das wussten wir nicht, nein.
Karneval zu DDR-Zeiten stellt man sich ja jetzt doch so ein bisschen unter staatlicher Kontrolle und sowas alles vor. War das so? Wie lief das damals?
Wir mussten einen Badenbetrieb suchen. Das waren Kröpse, die Schmuck waren. Und die haben uns an der Hand genommen und haben für uns das Finanzielle und sozusagen für uns gebürgt, dass wir uns auch ordentlich benehmen.
Auch inhaltlich,
ja. Da wollte man das lesen alles vorher. Aber da sind wir eigentlich mit der Chefin, die es damals war, ganz gut zurechtgekommen. Und die hat gesagt, ihr müsst ja selber dafür gerade stehen, was er macht. Und dann macht er das so. Das kam ja schon so ein bisschen in die Wendezeit drin.
Glaubst du, dass auch die Wende für den Karneval ein Glücksfall war?
Nee, gar nicht. Weil die Wende für uns DDR-Karnevalisten war es kein Glücksfall, weil du könntest auf jeden Fall alles sagen. Du könntest sagen, Helmut Kohl ist der blödeste Hund, der rumläuft, hat keinen interessiert. Was du DDR-Zeit nicht sagen konntest, über Erich Honecker, du musstest es geschickt verbacken. Das Publikum ist ja nicht dumm gewesen. Die haben es verstanden, was du gesagt hast. Wenn du durch Debüt im Westen drüben war das anders. Die konnten das sagen und da haben die auch gegrillt. Aber bei uns hier hätte da keiner gegrillt, weil es ist ja nicht mehr. Die Büttenreden sind schwieriger geworden.
Aber ist so eine Rede trotzdem, ich meine, gibt ja so ein paar Büttenredner auch heutzutage noch, die im Fernsehen und so auftreten. Ich meine jetzt nicht diese Witzeerzähler. Ich glaube, das ist schon mal aufgefallen, dass Bütt heute oft so einfach nur noch Witzeerzähler ist?
Das ist es, wenn ich mir das im Fernsehen angucke. Es ist, die erzählen zum Karneval genau dasselbe, was sie das ganze Jahr, aber bei irgendwelchen Satire-Shows oder irgendwelche Game-Shows machen, ob das der Stelter ist oder ob das egal, wer es ist, alle machen das.
Aber es gibt noch ein paar richtig gute Büttenredner, Peter Kuhn oder so zum Beispiel, und der macht das ja immer noch so, dass er in seiner Rolle dann die politische Landschaft so verklausuliert, ob jetzt als Wettersprecher oder als Chemiker, dass das so verklausuliert. Die reden sind doch aber viel besser als diese Haut-drauf-Geschichten.
Ja, aber wer kennt denn? Ja, dann kennt nicht, dann kennst du, der ich kenne zum Beispiel den Volker Bispers sehr gut. Also, den finde ich sehr gut. Aber wer kennt den? Weil er eben nur so seins macht, der reist nicht so rum, steht nicht auf der Bühne, der steht auch auf der Bühne, aber macht's eben nicht so, der kennt keiner weiter.
Aber du hast gerade gesagt, ihr habt das damals so verklausuliert und so ein bisschen hinten durch die kalte Küche. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel?
Naja, wie gesagt, wir haben 88 angefangen, das erste Jahr, da sind wir ja nicht so groß in Karneval hingekommen. Das zweite Jahr war ja schon die Wende. Hm. Und da war das gerade die fertige Zeit, weil ja keiner wusste, in welche Richtung man geht. Also ich weiß, ich hatte damals eine Büttenrede gehalten als Meckerer. Ich habe damals der Meckerer mich selber so genannt. Und ich habe dann auch die Wände aufgenommen, aber ich wusste ja nicht, wie kommt es jetzt an, geht es jetzt weiter oder nicht. Und da habe ich eben auch, ohne Namen zu nennen, aber jeder wusste, wer ich meint, das habe ich dort die Leute auf die Schippe genommen. Ob das hier der Erich Mielke, hieß er mir? Erich? Ja, Mielke hieß er. Oder. Das war riskant, aber es war gut. Oder, ganz, es war auch ganz normal, die kleinen Beispiele. Ich habe so eine Firma, Spinnwiesenfirma, die haben wir auch ein bisschen auf die Schippe genommen, weil dort ein bisschen was schief gelaufen ist, so ein bisschen unter der Hand, aber ohne zu nennen, heute kann man es ja sagen, gibt's ja nicht mehr. Und da wurde ich von dem Chef von der Spinnwiese hinbestellt und der hat gesagt, pass auf, ihr braucht Geld bestimmt. Ich würde euch gerne helfen, den Verein unterstützen, was mir sehr gut gefallen hat, aber ich möchte, dass du diese Rede nicht hältst. Der hat sie beim ersten Mal, habe ich sie gehalten, hat er das gehört und hat dann mich gesagt, er möchte nicht, dass ich die nochmal halte. Wir haben ja damals mehrere Prunksitzungen gemacht und da habe ich mich aber nicht drauf eingelassen und habe ihm gesagt, okay, dann verzichten wir auf das Geld. Wir brauchen es damals noch nicht so dolle. Wir waren ja bloß ca. 20 Mann im Verein. Das war das kleine Maß. Aber ohne, er wusste, dass er gemeint ist, aber.
Gab es so eine Erfahrung nochmal nach der Wende, dass irgendjemand versucht hat, Einfluss zu nehmen aufs Programm?
Und das kommt öfters vor.
Ja?
Das kam öfters vor.
Auch so, richtig so.
Also, es ist mein Bürgermeister auf mich drauf zugekommen und hat gesagt, pass auf, ich möchte hier wohl gewählt werden und nimm mich da mal nicht zu doll auf die Schippe. Andererseits war es auch umgedreht, dass einer gekommen ist und hat gesagt, pass auf, ich möchte in eurer Bittenrede unbedingt erwähnt werden. Das ist für mich Werbung. Das gab's auch, das muss ich auch sagen.
Ist ja auch so.
Ja.
Ne, sag mal, ich glaube, wenn man vernünftig durch den Kakao gezogen wird, dann ist das auch eine gute.
Richtig. Und da bin ich eigentlich ein Verfechter davon. Ich will nicht hier unter die Gürtellinie. Ich muss meckern, aber gleichzeitig eine Lösung anbieten, die auf die lustige Art die Lösung erbringt.
Was hast du denn aber vor dem Karneval gemacht? Jetzt sind wir ja da eingestiegen. Jetzt bist du ja nicht zur Wendezeit geboren. Du siehst zwei, drei Jährchen älter aus, wenn ich ehrlich sein darf. Ja. Wie alt warst du zur Wende? Um die 30, 40, ne?
Ja, Anfang 30.
Okay.
Mitte 30. Ich war der jüngste Präsident damals. Wir waren dort zu einem Treffen in Güren war das gewesen und da war ich eigentlich der jüngste dort gewesen. Das heißt andere auch. Und naja, gut. Ich habe vorher auch schon Karneval gemacht, zu DDR-Zeiten, aber das war in einem kleinen Rahmen, hier oben in der Gaststätte in Wettershausen. Da waren wir zwei Mann, einer hatte Musik gemacht und ich habe die Reden gehalten und Witze erzählt, eine Bütt aufgebaut auf vier leere Kästen Bier und ein Tischtuch drüber weggehangen und schon war das fertig. War eben sehr einfach und ich konnte sehr gut Witze erzählen, habe ich von meinem Vater, also der konnte das auch gut und dadurch hat sich das so immer so ergeben. Ich habe eigentlich immer auf die lustige Sache gemacht.
Na komm, Volker, dann jetzt aber mal ein Witz.
Jetzt so auf Anhieb. Ich habe einen Termin beim lieben J mit einem guten Bekannten. Sagen wir mal Stefan Westphal.
Das bin ja ich.
Ja, das bist du. Stefan Westphal und ich haben einen Termin beim lieben J. Und jeder darf eine Frage stellen. Und dann bin ich der Erste, der drankommt. Und dann sagt der liebe J, na Volker, was hast du denn für eine Frage? Und da sage ich, wann werde ich mal so einen Posten haben wie Stefan Westphal, wo ich kaum was zu machen habe, aber viel Geld bekomme. Dann nimmt der liebe jetzt sein Buch, blättert und blättert und blättert und sagt in 100 Jahren, da sage ich, da lebe ich ja schon nicht mehr. Da hat er Pech gehabt. Sagt er, und Stefan, was hast du denn für eine Frage? Und du stellst ihm die Frage, wann werde ich mal so gut aussehen wie Volker Schwenke? Liebe jetzt nimmt sein Buch, blättert und blättert und blättert und sagt, da lebe ich schon nicht mehr.
Es gibt auch eine moderne Version davon. Also wenn du beim lieben Gott bist, du hast nur eine einzige Frage. Ja. Was würden die meisten Leute heute fragen?
Den lieben jetzt fragen?
Ja. Wie ist denn Ihr Omis WLAN-Passwort?
Ja. Gut, okay, das ist aber sehr modern.
Ja. Du musst ja auch mit der Zeit gehen.
Ja. Ich bin ja von der älteren Generation.
Ja, ja, gut. Hast du einen DDR-Witz?
DDR-Witz? Nee, habe ich eigentlich jetzt nicht. Also politische Witze finde ich ehrlich gesagt auch nicht so besonders. Habe ich auch nie groß gemacht, weder so rum noch so rum, weil das ist mir zu billig. Einen schlecht machen kann man immer.
Aber du bist meiner Frage ausgewichen von vorhin.
Welche?
Was hat Volker Schwenke vor dem Karneval gemacht?
Eigentlich dasselbe, was ich jetzt auch mache.
Aber nervt das nicht, wenn man bei jeder Familienfeier nur der lustige Onkel
ist? Richtig, das nervt richtig. Also das hasse ich so, ja, wenn ich wohin komme und ich weiß, ich war auf einem 70. Geburtstag bei meinen Verwandten und wir sind etwas später gekommen und die saßen alle dort im Raum in der Jaststätte in so einem kleinen Saal. Und war totenstill, wir haben es draußen schon gehört. Und dann kam ich rein mit meiner Frau und jetzt kommt der Schwiegersohn und jetzt wird es lustig. Der erzählt Witze. Also da kann ich gleich ablocken. Da kommt bei mir ja nichts. Das muss ich aufbauen. Das muss ich so erjähmen.
Ja.
Also das muss so. Ich mache das auch nicht auf Witze, ich mache das so auf Bejämheiten, auf Erlebnisse. Ich ziehe die Leute mit in meine Gespräche hin.
Das klingt faszinierend.
Ja, also wenn ich ein Witz erzähle, sage ich nicht, der Mann geht zum Doktor, sondern sage ich hier, Klaus Dieter sitzt ja hier unten, der geht zum Arzt. Also ich erzähle das so, als ob er das gewesen ist.
Wir drehen die Zeituhr mal noch deutlich zurück. Warst du denn in der Schule schon immer der Klassenclown?
Nee, eigentlich nicht. Ich war...
Streber.
Nein, um Himmels Willen, das war ich gar nicht. Ich war ein schmächtiges, liebes, freundliches Kind, der nie aufgefallen ist.
Immer so in der Mitte mitgeschwommen.
Ja, ich bin wirklich so in der Mitte mitgeschwommen. Ich bin nie aufgefallen. Ich war auch nicht der Beste, muss ich sagen. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten in der Schule gehabt, aber ich habe es alles soweit geschafft und im Nachhinein muss man sagen, es war alles richtig.
Was hast du so für Erinnerungen an die DDR-Schulzeit?
Sehr gut. Also ich muss sagen, ich bin zwar nicht gerne zum Pioniernachmittag her, aber weil sie dort nichts Gutes angeboten haben, sondern weil es war der Zwangwille, du musstest jetzt um 3 da sein und bis um 5, und das wollte ich nicht. Hätten die gesagt, kommt, wenn ihr wollt, und dann wir machen das und das, dann wäre das was anderes. Ich habe damals in einer Volkstanzgruppe mitgemacht. Wir haben Lettkes getanzt zum Beispiel. Also das, und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich bin aber auch gerne zu so organisierten Nachmittagen. Nur die Zeit hat mir immer... das wollte ich nicht.
War das zu früh, zu spät?
Nee, ich wollte nicht, sondern ich wollte nicht, das heißt, du musst jetzt hier sein. So wie im Schule ging nicht anders, der hat um 8 angefangen. Auch meine Freizeit wollte ich selber gestalten. So, was habe ich noch in meiner Kindheit? Also, ich habe eine richtig gute Kindheit gehabt hier zu Hause. Wir hatten ja Bauernhof. Gut, meine Eltern, die hatten Rüben und alles. Da musste ich Rüben rausholen, anstatt Fußball spielen. Hat mir nicht so gefallen, aber letztendlich, es ist nichts Negatives hängen geblieben.
Jetzt hast du ja auch ein paar eigene Kinder großgezogen, die ja dann in der BRD-Schule, wenn man das mal so trennen will, unterrichtet wurden. Wo gibt's da Unterschiede für dich? Wo sagst du, das hätte oder das war besser, das war vielleicht schlechter?
Also da ist ganz klar, wie gesagt, obwohl ich eben gesagt habe, mit der Pionierleiter Nachmittag und was weiß ich, das war nicht schlecht, aber die wurden wenigstens noch an der Hand genommen und dann wurde gesagt, hier, so und so ist es heute, jetzt nach Hause und dann jetzt vom Rechner, weil die Eltern noch nicht da sind, weil die Eltern vielleicht ihre Ruhe haben wollen, weil sie abgespannt sind, von Arbeit kommen und, weil ich alles verstehe und der Nächste macht, was er will, fertig ist es. Die Kinder werden nicht mehr zu Hause erzogen.
Aber...
Ohne jetzt so schlecht zu sprechen.
Naja, aber ich sag mal, harte Arbeit war ja damals auch, oder? Ich meine, haben deine Eltern den ganzen Tag nur darauf gewartet, dass Volkerchen kommt.
Richtig, wir haben alle, die in DDR-Zeiten waren, mussten sicherlich sehr hart arbeiten, aber es war die körperlich schwere Arbeit und das ist leichter als heute mit dem psychischen Druck unterzukommen. Habe ich einen Fehler gemacht, werde ich entlassen, was passiert, wenn ich habe mir Haus gebaut, wie soll ich den Kredit abzahlen, wenn ich entlassen werde und das ist das Schlimme. Das macht die Leute heute krank. Da kommt dann auch wieder, wie es hieß, wie nennt sie die Krankheit?
Burnout,
ja. Okay. Früher haben wir das alleine ausgeheilt, da muss man in die Ecke gesetzt und heute wird das als Krankheit, dann kriegst du Tabletten und dann ist es noch schlimmer.
Kommen wir zu was Fröhlichem.
Ja, bitte.
Okay, was hast du denn sonst in deiner Freizeit so gemacht?
Also ich habe, wie ich schon gesagt habe, ich versuche sehr viel mit Menschen zu machen.
Ja, das machen Bestatter auch.
Ja, die sind mehr ruhig. Ja. Ich möchte mehr.
Aber die meckern auch nicht.
Die meckern auch nicht. Ich möchte auch mehr lustige Sachen machen. So, ich habe zum Beispiel noch neben dem Karnevalverein noch einen zweiten Verein, 1989, ein Jahr später gegründet. Das ist der Rekordeverein. Und da mache ich mit den Leuten, mit die ich so gut zurechtkomme, wir sind nicht viel in dem Verein. Momentan sind wir bloß zwei Mann. Oder ein Mann und eine Frau. Und natürlich Gönner, die dem Verein gönnen, also uns da unterstützen. Aber machen stellen einem Rekorde auf, weil wir nicht ins Guinness-Buch gekommen sind und wollten auch dann nicht mehr rennen, und machen wir unsere eigenen Rekorde.
Was denn für Rekorde? Also ist das jetzt
Rekorde? Also es sind fast Rekorde, alles Rekorde, die nicht im Guinness-Buch sind.
Okay.
Zum Beispiel, ich habe schon oft erzählt, Bier trinken ohne zu pinkeln.
Oh Gott.
Ja, also wir haben da eigene Regeln und das war ein Riesenspaß. Und da kennt man das allein schon, diese Geschichte ist eine Riesengeschichte wert. Oder wir haben Eierkuchenwenden gemacht. Und
hast du das Rekordbuch mal da?
Das habe ich da, ja.
Rohe Eier weit werfen und ganz wieder auffangen. Was ist denn das für ein bescheuerter Rekord?
Also da haben wir Eier besorgt an einer Hühnerfarm,
richtige
die alle
Eier
am Zerfallsdatum waren.
Ja.
Also war noch gut, haben noch nicht gestunken, aber man konnte sie nicht mehr verkaufen, die wurden nicht mehr angeboten. Und die haben wir roh geworfen. Einer hat geworfen und einer hat gefangen. Und das musste dann, wer am weitesten das rohe Ei auffängt, hat gewonnen. Und das war, ich glaube, der erste Rekord. Da war ich selber Rekordhalter mit Reinhard Bonnefeld zusammen. Da war 46 Meter noch was. Und dann haben wir später den Rekord verbessert. Das haben zwei Handballer von der HG 85 gemacht. Da ist natürlich ganz anderer Schwung dahinter. Und die waren, glaube ich, ich weiß es nicht, müsste man vielleicht mal wieder nachgucken, um die 60 Meter. Und das wurde auch schon mehrmals im Fernsehen, haben wir das schon mehrmals bei anderen Sendungen gemacht. Dann haben wir auch noch, ein sehr schöner Rekord war auch, Bierkästenstämme nicht nach oben stapeln, sondern von der Wand wegstemmen.
Wer trinkt die vorher aus, du?
Das hatten wir auch mal vor, aber das ist noch nicht vorgekommen. Wir wollten mal ein Bierathlon machen. Nicht Biathlon, sondern Bierathlon, wo man eine feste Strecke macht. Und vielleicht machen wir es dieses Jahr noch. Und dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr. Wo man eben eine Strecke mit einem Kasten zweimal losschickt, mit einem Kasten Bier. Müssen, sagen wir mal, 3-4 Kilometer laufen. Und dann gibt es noch Kontrollpunkte, wo sie sich entscheiden können, Bier zu trinken. Dann wird es ja leichter. Aber wenn sie, die können den Kasten austrinken, dann haben sie nur einen leichten Kasten zu tragen. Aber dann werden sie auch nicht mehr weit kommen. Also das muss jeder selber. Und das habe ich mal gesehen im Vogtland. Und das war eine sehr, sehr schöne Sache.
Und sie dürfen nicht auf Toilette.
Und das, wir werden ja keine Toiletten unterwegs sind.
Ja, so ein 12-Kilometer-Marsch.
Naja, also das ist eine sehr schöne Sache. Und dann wollen wir natürlich in diesem Jahr, oder wiederum im nächsten Jahr, wir haben jetzt schon Oktober, den Marathon-Weltrekord, den wir selber aufgestellt haben, der immer noch existiert, Marathon-Sprint-Weltrekord, alle 100 Meter läuft ein anderer. Und dann möchte ich nächstes Jahr in Kröpzig anlässlich das 550-Jahr-Feier verbessern. Und da haben wir vor, zwei Auswahlmannschaften gegeneinander laufen zu lassen, miteinander. Einer rechts, einer links auf der Straße. Das ist einmal eine Kröpzier-Auswahl, wo nur Kröpzier-Leute laufen, Vereine, Kinder, Senioren, alles, was aus Kröpzig ist, gegen eine, ich nenne es mal Weltauswahl. Und zwar habe ich davor alle Studenten, die ja, nicht alle Studenten, aber die Studenten, die in, hier in der Hochschule in Köthen, Dessau und Bernburg sind, aus jedem Land mindestens ein Läufer mitzubekommen oder eben auch, dass fremde Leute, die zu Besuch sind, an dem Tag dort mit Leuten, die nicht ausgeköpft sind, die eben zur Weltauswahl mit dazuhören. Da kann Weltauswahl auch Katau sein. Oder Pfaffendorf.
Und die kriegen vorher alle ein Bier, dürfen nicht auf Toilette gehen und müssen.
Mit Bier gehen, das wird eine ernste Sache. Da steht der Rekord bei 1 Stunde 58 Minuten und ich glaube 56 Sekunden.
Ein paar zerknipste.
Ja. Also wir hatten damals, wie wir das erste Mal gemacht haben, da wollte ich Waldemar Czapinski als Startläufer haben. Und er hat zu mir gesagt, wortwörtlich, er nimmt da nicht dran teil, weil wir das nicht schaffen. Und das könnte ich mir nicht vorstellen, dass alle 100 Meter läuft ein frischer Mann. Und dann sagte er, alle 100 Meter kommt der Lauf zum Stehen. In der Zeit, ehe der Nächste losläuft, ist der richtige Marathonläufer schon 10, 20 Meter weiter. Und wir haben es ja mit dem Fernsehen damals gemacht, das war ja da, der MDR. Und wir haben den Rekord aufgestellt mit 1 Stunde 58. Und damals stand der Weltrekord, ist ja heute immer noch, über 2 Stunden.
Jetzt für alle, die ihn nicht kennen, Waldemar Czapinski.
Zweifacher Olympiasieger, bekannt nicht durch seinen zweifachen Olympiasieg, sondern durch Heinz-Florian Oertel, nennt eure Kinder Waldemar. dass es Waldemar Czepinski wohnt hier in Halle. Wir wollen ihn diesmal wieder ansprechen, ob er mit dabei ist. Er weiß es auch schon, ein bekannter Läufer hier aus Kröpzig, der Eckbert Zabel, hat schon mit ihm gesprochen. Er kann sich auch daran erinnern, aber wir hören es ja.
Also an dem Marathon mitzulaufen.
Ja.
Bin ich gespannt.
Das er braucht ja bloß 100 Meter zu laufen. Aber es kann jeder laufen, so viel wie er will. Er muss bloß oben umdrehen oder warten, läuft wieder runter, läuft wieder hoch. Das ist egal. Ja,
also mit Ablöse.
Immer wieder andere Leute, ja.
Jetzt sind wir aber vorhin vom Bier abgekommen. Ja. Ich wollte von dir eigentlich gerne noch wissen, ob du selber gerne Bier trinkst.
Ich habe sehr gerne Bier getrunken. Und ich habe mir immer, mein Motto lautete, wenn mal der Arzt zu mir sagt, du darfst kein Bier mehr trinken, wechsle ich den Arzt. Und das ist vor 6 Jahren passiert, dass der Arzt zu mir gesagt hat, du kannst zwar noch weiter Bier trinken, ich habe Diabetes und da sollte ich eigentlich auf Bier groß und ganz verzichten. Das hat er mir auch so nahegelegt. Ich bin immer noch beim selben Arzt, aber ich trinke kein Bier mehr.
Also
ich trinke mein Herbes. Im Sommer, wenn es richtig warm ist, trinke ich ein Herbesbier und dann ist das aber auch erledigt.
Wenn wir da jetzt nochmal den Vergleich ziehen, dieses Westbier und das DDR-Bier.
Ja, da brauche ich bloß drauf nachzudenken. Dessauer Bier in grüne Flaschen. Hat kein Mensch. Da wurde aussortiert, weil es einfach nicht schmeckte, das Dessauer Bier. Das kann ich beruhigt so sagen. Also ich rede ja nur von mir. Mir hat das überhaupt nicht geschmeckt. So, und wenn war das noch in grüne Flaschen abgefüllt teilweise, gemischt in Kästen, da wurde das aussortiert, die grünen Flaschen wurden nicht genommen. Heutzutage ist es Jank und Jäbe, dass das Bier in grüne Flaschen ist, das Herbe, ob das hier verschiedene Sorten sind. Ob das Bier nun besser geworden ist, ich sage immer, wenn der Bier kalt genug ist, dann schmeckt alles, dann merkt man auch nicht, welches Bier ist. Da haben wir auch eine schöne Geschichte zum Erzählen, aber das werden alles...
Erzähl, komm, wir haben Zeit.
Wir waren in der Tschechei gewesen, haben uns dort verfahren, zu DDR-Zeiten und sind ins Grenzgebiet zu Österreich gekommen. Und das war im Böhmerwald. Und da gab's dort, das war im Grenzgebiet, und da muss, ich nehme an, da gab's auch kleinen Grenzverkehr. Und da waren wir in so einem kleinen Dorf gewesen und dort gab's Steffelbier. Das ist österreichisches Bier gewesen. Und ein Bekannter von uns, der nicht bei der Runde mit war, der ist hier zu Hause geblieben in Wattershausen. Der hat sich so gewünscht, dass wir ihm ein Tschechenbier mitbringen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir so ein österreichisches Bier haben, mit Etikett, weil es sah richtig schön aus, wird er sich noch mehr freuen. Und da haben wir die eine Flasche versucht, bis nach Hause zu bringen. Und in Zeitz haben wir die letzte Nacht vorher übernachtet bei einer Bekannten. Und sagen wir mal, 20 Kilometer von Wattershausen war der Durst so groß, dass wir das Bier aufgemacht haben. Haben sie ausgetrunken. Haben aber ganz vorsichtig, dass der Kronkorken nicht beschädigt wurde und haben hier Dessauer Bier reingefüllt. Und der Kumpel, der das unbedingt haben wollte, hat im Hof gearbeitet und hat, wie wir kamen, hat er sich so gefreut, hat sich sofort gefragt, ob wir Bier mitgebracht haben. Haben wir gesagt, ja, die Flasche wurde schön zugemacht, den Korken angeklappt, alles. Und dann hat er gesagt, ich trinke erst noch mal einen Schluck von dem Bier, was ich jetzt habe, DDR-Bier, das war, vielleicht warst du ja Dessauer. Und da hat er da einen Schluck genommen, ach, das schmeckt nicht. Und dann hat er das aus der Flasche genommen, es war absolut dasselbe, es war nur anderes Etikett drauf. Das schmeckt doch ganz anders, hat er gesagt. Also deswegen sage ich ja, wenn das Bier richtig gekühlt ist, man kann vielleicht das Herbe unterscheiden, aber ob das nun das ist oder das ist.
Hast du ein Lieblingsbier? Du eierst so drum, nee, sag eigentlich doch deine Lieblingsmarke jetzt.
Ja, ich trinke gerne herbes Bier. Aber wie gesagt, im Sommer, wenn es richtig warm ist, dann muss es ja aus grünen Flaschen in den Kühler.
Wie hast du das damals erlebt, dass es nicht alles immer gab? Heute geht man ja überall hin und da sind die Regale voll und damals ja offenbar nicht so.
Ja, man hat mit dem wenigen, was man bekommen hat, ist man vorsichtig sorgsam umgegangen. Auch da eine lustige Geschichte. In Kröpzig, ich habe im Neubau gewohnt und ich konnte vom Neubau aus, von meiner Wohnung, ich habe oben in der dritten oder vierten Etage gewohnt, konnte ich in den Durchbruch durchgucken, wo die ganzen Leute hergekommen sind, wenn sie einkaufen wollen bei dem kleinen Konsum-Dancing. Das war kurz nach der Wende war das gewesen. Und da haben wir immer gesehen, dass ein Nachbar von uns ein Netz hatte. Und das Netz, da haben wir uns immer gefragt, warum kauft der so viel Darmbinden? Der hat das Netz voller Darmbinden gehabt. Die standen alle so drin in dem Netz, bis wir mal mitgekriegt hatten, der hat eine Flasche Schnaps gekauft und er war krank und hat seine epileptischen Anfälle gekriegt und hat die Flasche Schnaps mit den Damenbinden abgesichert in dem Netz, wenn er fällt, dass die Flasche Schnaps nicht kaputt geht. Also ihr seht, die DDR-Leute waren kreativ gewesen. Das ist heute nicht mehr so.
Und das ist ja eine lustige Geschichte.
Naja, lustig ist das nicht, weil er so krank war, aber auf die Idee zu kommen, das so zu machen. Die Damenbinden haben damals nicht viel gekostet.
Gut. Schnaps hast du auch getrunken damals?
Na,
und
ja,
Bier?
Wenig.
Schnaps und Bier? Oder?
Nee, eigentlich wenig.
Und wo hast du das eher zu Hause gemacht oder eher dann doch in der Kneipe?
In der Gesellschaft.
Ja?
Gibt's da zu Hause bei mir gibt's eigentlich keinen Alkohol.
Nein?
Wenn die Kinder da ist, nee.
Okay. Gibt's da so eine Kneipengeschichte, so eine richtig schöne DDR-Kneipen-Story?
DDR-Kneipen? Nee, es gibt eine schöne aus der Karnevalzeit.
Oh.
Das war aber auch, das war wie gesagt, wir haben ja 88 angefangen.
Wendezeit.
Das war alles Wendezeit, ja. Und zwar haben wir uns am Aschermittwoch treffen, haben wir uns immer noch mal getroffen. Wenn der Schlüssel zurückgegeben wurde beim Bürgermeister, sind wir in die Kneipe in Kröpzig eingerückt, in das ehemalige Volksheim, und haben dort noch einen schönen Kehr ausgemacht. Und da waren wir so um die 10, 15 Mann. Und einer von uns musste auf Toilette. Und er geht auf Toilette und wir haben gesagt, wir räumen jetzt ganz schnell alles ab. Wirklich, innerhalb von Sekunden, jeder hat gegriffen, Licht aus, die Bar sauber, die Decke sauber, und haben wir uns im Nachbarraum alle versteckt. Und er ist reingekommen von Toilette, das war mein wahnsinniger Freund Jan Hirschmann, kann ich sagen, der ist heute noch stolz drauf, ist reingekommen, macht die Tür auf und es war alles dunkel, es war alles sauber. Und da hat er gedacht, er war auf dem Klo eingeschlafen. Da hat er gedacht, wirklich, jetzt habe ich hier 2 Stunden geschlafen, die haben mich vergessen hier. Und dann hat er ganz vorsichtig mal an die Tür reingeguckt, zu dem Nachbarraum, zu dem Vereinsraum, und dort standen wir alle um die Ecke. Ich sehe noch seine großen Augen vor uns, das war natürlich ein Riesengelächter. Aber das war wirklich, innerhalb von Sekunden hatten wir die Gaststätte, die vorher voll Flaschen stand, alles sauber.
Aber du veralberst Leute gern so.
Ich veralber Leute sehr, ja.
Wurdest du selber schon mal reingelegt, veralbert?
Ich wurde auch schon reingelegt, ja, aber manchmal werde ich veralbert mit Sachen, wo ich sage, das ist nicht in Ordnung. Also wenn ich jemanden veralbere, dann mache ich das vielleicht 3, 4, 5 Minuten, dann löse ich das auf. Weil ich schicke gehen nach Hause und er bleibt veralbert. Das ist nicht so. Es wird eben so.
Und so, dass man selber noch drüber lachen kann. Was du ja bisher erzählt hast, das sind ja, sagen wir mal, zwar lustige, aber harmlose Sachen.
Ja, also ich mache nur harmlose Sachen.
Es soll von dir ja, wo wir gerade bei Veralbern sind, in Kröpzig eine eigene Wachsfigur existieren.
Das war auch eine sehr schöne Sache. Also das sind so April-Scherze.
Okay.
Ja, habe ich mit einer Zeitung zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das nennen kann, der Wochenspiegel.
Ach, das ist ja unsere Zeitung.
Super Sonntag war es gewesen. Und da haben wir mehrere so Veralberungen der Leute gemacht. Wir haben es aber eben immer so gemacht, dass es erstmal sehr glaubwürdig war, wie zum Beispiel mit der Wachsfigur, eine schöne Geschichte drum gemacht. Und dann haben wir eben gesagt, wer sich die Wachsfigur auch Fotos gemacht. Also ich habe mich zweimal hingestellt, einmal als normal angezogener und einmal als, und dann wurde das eben so freigestellt und zusammengeschnitten, dass das wirklich aussah, als ob ich neben meiner Wachsfigur stehe. Und dann haben wir gesagt, wer sich sehen möchte, kann am Abend, wenn die in der Sparkasse, kann abends kommen und kann sie sich angucken, ich werde auch da sein und dann können wir über diese Wachsfigur sprechen. Er sah wirklich fotomäßig richtig klasse aus. Der Einzige, der eingeweiht war, war die Sparkassenchefin. Weiter keiner. So, ich habe mich dann, es hieß ab um 5, die Sparkasse hat um 4 zugemacht, aber sie hat gesagt, so haben wir das in die Zeitung geschrieben, um 5 wird nochmal aufgemacht, dass eben alle kommen können.
Figur aufgestellt und so.
Ja, so, und ich habe mich dann draußen ins Auto gesetzt, denke, wer kommt denn überhaupt weg? Ich habe mich ein bisschen weiter weggesetzt und habe gewartet und dann sah ich, wie die Leute kamen, aber es ist keiner hingegangen. Die haben erstmal geguckt, ob andere kommen. Von Weitem saßen sie stehen und guckten, weil so recht geheuer war es doch gehen. Und dann ist der erste reingegangen und da war noch eine Zwischentür. Die Zwischentür war noch zu, aber der ist nicht wieder rausgekommen. Und dann haben die gesagt, okay, der war noch nicht weitergekommen, der stand im Zwischengang. Und dann haben die anderen gesagt, okay, der kommt ja nicht wieder raus, also muss da was drin sein. Dann sind die auch alle dahin. So, und dann bin ich auch mit hingegangen. Ich hatte mich auch vorbereitet, habe eine Rede gehabt, alles, und habe auch eine Tasche mit Sekt mit gehabt. Ich denke, die Leute werden so böse sein, da musste dir was infallen lassen. So, dann bin ich auch hin und dann habe ich gesagt, wir müssen noch auf die Frau Müllers warten, die muss noch aufschließen hier. Dann haben wir noch gewartet und dann erzählt und hat sie keiner gesehen. Wo steht sie denn? Die haben nur nach hinten gestellt, dass man sie nicht sieht hier so. So, und dann musste ich die ganze Sache auflösen. Da habe ich meine Rede ausgeholt, habe sie alle begrüßt, so wie das ist. Und habe gesagt, ich bitte euch mal auf den Kalender zu gucken. Der Kalender hing mit da in der Sparkasse, konnten sie alle hingucken. Und dann haben sie es gesehen. Und dann waren sie richtig böse, weil welche sich hier den Abend unter Ohren, die hatten eigentlich was Wichtigeres vor, die waren richtig böse auf mich, aber nachdem ich denen gesagt habe, ich habe ja ein bisschen Sekt, ein paar Flaschen Sekt mit dir und was zum Knabbern und was weiß ich, dann haben wir da alle gemütlich gestanden. Und
am Kontoausdrucksdrucker.
Am Kontoausdrucksdrucker. Und dann war die Sache auf einmal erledigt. Dann war es ein Riesenspaß und deswegen sage ich, ich versuche das immer aufzulösen.
Aber gibt es denn einen Spaß, wo du mal veralbert wurdest, wo du sagst, der war richtig gut?
Ja, ich habe es mit Sicherheit auch. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt, es gibt sicherlich.
Aber wenn wir recherchieren ja vorher und ich stalke die Leute, google die.
Dann wirst du sicherlich mehr wissen wie
ich. Und eine Veralberung, du wurdest mal vom Radio geweckt.
Ach so, ja, das stimmt. Da habe ich euch dran gedacht, das stimmt. Das war zu meiner Silberhochzeit. Wir haben am Abend Polterabend gefeiert mit den ganzen Kumpels alle hier im Jarten. Wir waren so 15, 20 Leute. Und da war natürlich ein bisschen sehr, sehr viel getrunken. Wir sind so, bis um 3 haben wir sicherlich gefeiert, bevor am nächsten Tag die Silberhochzeit war. Also den Polterabend haben wir gefeiert. Und früh um 5, ich muss sagen, ich habe extra geschlafen, weil ich so schnarche, wenn ich eben getrunken habe. Und meine Frau mit meiner Tochter haben in der Schlafstube geschlafen und ich habe im Kinderzimmer geschlafen. Und früh um 5 ging das Telefon. Das Telefon lag bei meiner Frau, richtig. Da hat Radio Brocken angerufen und haben den Morgenschreck gemacht, wenn ich das so sagen kann. Und zwar haben die mich verarscht. Das war richtig. Ich war allerdings, muss ich sagen, ich war wirklich noch total betrunken, habe das mitgekriegt und habe immer ganz komisch geantwortet. Und zwar haben die im Kölner Dialekt gesprochen, dass sie wissen möchten, ob ich heute Abend am diesen Tag nach Köln kommen kann. Die wollen eine Prunksitzung machen und sie brauchen dort einen, der die Fahne reinträgt. Und da mein Name Schwenke ist, hat er das natürlich aufgebaut. Sie brauchen einen Fahnenschwenker. Wie gesagt, ich war betrunken. Ich habe immer nur gesagt, ich denke, das ist eine tolle Sache, wenn du mal nach Köln kommst, das ist wirklich schön. Und hat mich da auch gesagt, ja, ich würde es gerne machen. Und so weiter und so fort, bis ich denn die Sache, also ich habe es wirklich geglaubt, bis ich denn die Sache mit meinem wie es das so im Radio so ist, so aufgelöst haben. Und es war ein sehr schöner Gag. Ich habe auch noch der Videoschnitt mit da. Meine Cousine Sigrid hat diese Sache eingerührt. Also das war wirklich, das ist gelungen, das muss ich sagen.
Warst du denn dann wenigstens mal so in Köln?
Ich war mal in Köln, ja, auch mit guten Freunden. Und da haben wir uns dort, denn alles angeguckt, was mit Karneval zu tun hat. Und da habe ich natürlich auch ein Erlebnis gehabt. Ich bin ja, muss ich sagen, ein kleiner Ordensfetischist durch Karneval. Aber das sind eigentlich, glaube ich, alle Karnevalisten. Mögen alle. Aber ich mag nur Orden, die mir irgendwie verliehen werden. Also ich muss zu jedem Orden, den ich oben hängen habe, das sind so über 300, habe ich eine kleine Geschichte. Ich habe mir auch hinten drauf geschrieben, wann es war und so weiter und so fort. Ich habe wirklich zu jedem Orden eine Geschichte. Da kommen wir dort in Köln in so einen Laden rein, wo und da erst vorne an der Tür stand ein Riesenkorb, wie so ein Huckekorb hier, so ein, und dort lagen alle Orden drin, die in Köln irgendwann mal gemacht haben. So, und da konnte jeder kaufen, so viel, wie er wollte. Und da habe ich gesagt, ich kaufe mir ja keinen, das bringt mir nichts. Was nützt mir denn, wenn ich hier 50 Orden mitnehme? Und ich nehme nur die, die ich mir verdient habe. Egal, ob ich die Leute irgendwo getroffen habe und die kommen zu mir und kennen mich und haben mir einen Orden verliehen, dann ist das auch die Geschichte dazu. Das ist eigentlich alles.
Aber ansonsten war es schön in Köln.
Das war sehr schön in Köln. Wir hatten eine sehr schöne Unterkunft. Das war so klein, die Unterkunft, das Zimmer. Da war eine Toilette im Zimmer. Wenn du auf diese Toilette gegangen bist, musstest du die Tür offen lassen, weil die Beine rausgeguckt haben. Das war wirklich, das war wie so ein Schrank, die Toilette.
Gab es denn auch, ich meine jetzt diese Ordenspanne, die komische Toilette, gab es denn auch was Schönes in Köln?
Da waren mehrere schön. Unter anderem wurde ich auch überrascht. Ich durfte eine private Führung im Müngersdorfer Stadion des ersten FC Köln mitmachen. Also da kam extra jemand, das war alles zu. Wurde ich auch verarscht, muss ich sagen, ja.
Aber positiv
verarscht, ja. Und ich wurde dort einfach, das wurde so spontan gemacht, obwohl das alles gezielt war, aber ich hab's nicht mitgekriegt.
So, lass uns doch mal. Lass uns doch mal zum Stadion
fahren.
Lass uns,
ja, wollen wir in Köln sind, ja. Ich war ja Fußball-Fan bin ich auch. Und dann sind wir da gefahren und auf einmal im Hintergrund sie haben weit weggestartet. Wollen wir da mal hinfahren? Ja, würde ich gerne. Wenn es euch nicht ausmacht, sind wir da hingefahren, so, und dann da drum rum und durch den Schlitz geguckt. Mal so, er hat ja nicht viel gesehen. Und dann sah ich bloß, ich bin, glaube ich, auch noch weiter weg. Ich wurde dann gerufen. Und dann kam im Stadion eine einzelne Person gelaufen und schloss das Tor auf und sagte, ist denn hier ein Volker Schwenke? Ich könnte nicht fassen, wie der auf mich kommt. Und dann konnte ich das Stadion mehr. Also wir sind nicht in die Katakomben, wir standen bloß im Stadion. Ich habe mir das mal in Ruhe leer angeguckt.
Nur für dich?
Nur für mich.
Bist du über den Rasen ein gerannt?
Wahnsinnig tolles Erlebnis.
Bist du über den Rasen gerannt?
Nein, über den Rasen bin ich nicht gerannt. Ich wollte dich auch nicht fragen, weil ich habe mich so gefreut, dass ich da hinkomme. Da ich da reingekommen bin, und da wollte ich mir noch extra Wünsche. Und die hatten sicherlich auch anders zu tun, als mich dort hier eine spezielle Führung zu machen. Aber es war sicherlich eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich konnte auch schön reden mit denen. Es war eine tolle Sache.
Aber ohne Wände wärst du nicht hingekommen.
Ohne Wände wäre ich da nicht hingekommen. Das ist sicherlich die Reisefreiheit.
Wie war denn deine Wende?
Meine Wende hat wiederum mit dem Karneval zu tun. Das ist das Duell. Der 9. November, an dem Tag, wo die Mauer fiel, haben wir Generalprobe gehabt zur ersten Prunksitzung 89. So, wir haben auf dem Betonwerksaal in Köpzig geprobt und irgendjemand hat um 10 kam der rein und rief, die Mauer ist gefallen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat nicht einen dort gehört. Wir waren so in dem Flow drinnen mit dem Proben, dass das alles klappt, weil wir, das war donnerstags und am Sonntag war die erste Prunksitzung. Ich glaube, Donnerstag war der 9. Ich glaube, Donnerstag. Das war nämlich noch ein Tag, Freitag zwischen. Oder was war das? Weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle, am Sonntag früh, nee, das muss Donnerstag gewesen sein. Nämlich am Freitag haben sie mich alle Bescheid gesagt, ich habe kein Telefon, irgendwie haben sie bei mir geklingelt oder geklopft, dass sie am Sonntag früh alle nach Goslar fahren. Die wollten alle an dem Tag, und da habe ich gesagt, wir haben abends Prunksitzung. Volker, wir sind alle abends wieder da. Da sage ich, die fahren doch alle, ihr schafft das nicht. Hab keine Angst, wir fahren dorthin, wir sind abends alle da. Und ich muss sagen, es waren abends, wir sind 20.11 Uhr, sind wir dort einmarschiert, 19 Uhr wollten wir uns treffen. Wir haben so ja nachmittags noch selber die Stühlerin schleppen müssen lassen. Es waren alle wieder da. Ich glaube, das ist heute nicht mehr. Also so ein Enthusiasmus gibt's heute nicht mehr. Wenn heute die Mauer fallen würde oder irgendwas, die würden alle sagen, wir fahren, was interessiert mich der Karneval?
Wenn du jetzt aber so diese Bilder siehst aus der Prager Botschaft, wenn Genscher da auf den Balkon geht oder hier, das gilt meines Wissens unverzüglich. Was geht da in dir vor?
Also, das, was der Genscher dort gesagt hat, hat mich nicht so beeindruckt, weil ich saß da nicht mit drinne. Und heute werden die alle gelobt, die damals abgehauen sind. Ich finde eigentlich diejenigen, die hier geblieben sind, müssten mehr gelobt werden. Wenn es die nicht hier hätte, die hier geblieben sind, gäbe es ja die Wende nicht. Wenn sie alle abgehauen werden, steht auf einmal leeres Land da. Und deswegen muss man eine vor den Hut ziehen, die nicht weggelaufen sind. Mir hat die Sätze von dem Schabowski, das hat mir gefallen, wie der so dort da saß und spontan nicht wusste, was er sagt, aber was sie gesagt hat. Und das hat mich gerührt, aber mehr auch nicht. Und ich war in diesem Jahr in einem Ort gewesen, wo die Grenze noch steht. In Thüringen ist das, oder in Sachsen. Meutlerreuth heißt der Ort. Das, wenn man sich das anguckt, da steht alles noch im Original. Die Mauer, der Drahtzaun und das Niemandsland. Das ist nicht weggerissen worden, das ist dort als Museum. Das bewegt ihn doch schon. Aber so, ich habe nichts Schlechtes auszustehen gehabt. Ich konnte reisen, ich war in Polen, ich war in der Tschechei, ich war in Ungarn, ich war in Bulgarien.
Im Irak?
Das war zu DDR-Zeiten richtig, das war DDR-Zeiten, ja. Gut, aber das hat ja nicht in dem Moment zu tun. Also mir hat das, ich habe nicht an eine Banane gegessen.
Okay.
Also, damit war die Sache eigentlich. Wir haben ja das hier nicht so gespürt.
Magst du uns trotzdem erzählen, was du im Irak gemacht hast?
Ja, irgendwie, mein Vater hat immer gesagt, die sie nicht gebrauchen können in der DDR-Planwirtschaft, die loben sie weg und schicken sie ins Ausland. Der war da kein Freund davon, aber ich wurde angesprochen, ob ich nicht Lust habe, als DDR-Bürger im Irak zu arbeiten. Und wir haben dort über der Eisenbahnlinie von Syrien bis zum Stadt El Arab gebaut. Und da haben wir die Bahnhöfe und Betonteile hergestellt dazu. Und das war eigentlich 2 Jahre war ich da. Es hat für meine kleine Familie, die ich damals hatte, war ein mächtiger finanzieller Schub, dass es uns eigentlich ganz schön ging.
kommen wir zurück zur Wende. Dein erstes Westgeld. Begrüßungsgeld.
Ja, mein erstes Westgeld ist auch eine schöne Geschichte. Wir sind
Lass mich raten, es hat was mit dem Karneval zu tun.
Nein, es hat nichts mit dem Karneval zu tun. Es hat was mit meinem Hobby zu tun. Wir sind, aber ich glaube, wir sind, glaube ich, erst nach 3-4 Wochen, nachdem der ganze alles abgeebbt ist, bin ich mit einem Kumpel von mir, die stammen aus Bernburg, sind wir gemeinsam nach Goslar gefahren und sind dort, ich weiß, wir sind dort in Halberstadt die Ecke, eine riesenlange Schlange, wir sind früh um 4 losgefahren und waren auch um 9, um 10 und da war auf so einem Park-and-Ride-Platz mussten wir parken, da wo mit dem Bus die Leute nach Goslar nehmen. Und ich habe damals kleine Schnapsflaschen gesammelt zu DDR-Zeiten. Im Wettbewerb mit noch jemandem aus dem Ort, der Wolfgang Kübler. Und wir haben uns jenseitig Flaschen mitgebracht, wenn einer eine sammelt. Aber sie hat ja nicht viel. Also stand bei mir ein kleines Regal, wo es vielleicht so 40, 50 kleine Flaschen drauf standen. Und ich habe gesagt, ich möchte ihn jetzt aber holen und kaufe mir mindestens 10 Flaschen, damit ich mehr habe wie er. Und jetzt sind wir in Goslar dort gefragt, wo ob sowas gibt hier. Ja, wo man dort ist, direkt in den Laden, wo sowas gibt. Das war ein Laden, der war vielleicht 4x4 Meter groß. Und rundherum Regale, alle so circa Fingerspanne auseinander, wie eben die kleinen Flaschen sind. Und dort standen Tausende von kleinen Flaschen. Und in diesem Moment habe ich aufgehört zu sammeln. Ich hätte mir nicht eine Flasche gekauft. Weil das macht keinen Spaß mehr. Wenn ich mir kaufen kann, so viel wie ich will, ist das kein Hobby mehr. Ist das kein Sammeln mehr. Das muss was Seltenes sein.
Was hast du dir dann von deinem ersten Westgeld gekauft?
Wir sind essen gegangen mit meiner Tochter. Die war klein, Katja. Haben wir uns Fischbrötchen geholt und sie hat auch eins gegessen und hat dort in diesem Fischgeschäft das Fischbrötchen mal ausgebrochen. Es war zu fettig oder keine Ahnung, was es war. Sie hat es einfach nicht vertragen. Aber ich muss sagen, das hat die Verkäuferin, die hat da gelacht und die kam dann gleich mit einem Wischeimer und hat alles voll aufgewischt. Und meine Tochter hat so geweint, weil sie eben alles ausgebrochen hat. Das war auch ein Erlebnis. Was haben wir uns noch gekauft? Ich weiß es ja nicht.
Hat es dir denn geschmeckt?
Ich weiß es nicht, was wir uns noch gekauft haben.
Aber vor dem Westgeld gab es ja die Westpakete.
Ja, Westpaket habe ich eigentlich auch nicht. Wir haben keine großartige Westverwandtschaft. Wir haben zwar Westbesuch gehabt, aus West-Berlin waren die hier gewesen, von meinem Vater, weitläufige Bekanntschaft, das waren auch noch verhältnismäßig jüngere Leute, die waren immer hier, ach, wenn ihr mal kommen könntet. Und wir wissen ja, und die haben uns auch immer schön Schokolade mitgebracht. Ich habe damals, das war 74, Fußball-Weltmeisterschaft, da haben die mir das Franz Beckenbauer WM-Buch mitgebracht. Das habe ich heute noch, ist wirklich schön. Und da haben wir Wunder gedacht, was wir alles bekommen. Aber das ist ja nicht schlimm, die haben was mitgebracht, haben uns auch gefreut. Und dann haben die immer gesagt, wenn ihr mal kommen könntet. Die Grenze wurde aufgemacht. Wir wussten ja keine Adresse von denen, dann habe ich recherchiert, um die zu finden. Ich habe es auch gefunden in West-Berlin. Nur hätte ich einfach losfahren können, aber auch das mache ich nicht, einfach vor vollendet.
Das ist schrecklich, oder wenn Besuch einfach klingelt.
Ich mag es selber, wenn Besuch kommt und klingelt, sich nicht anmeldet, weil meine Frau dann verrückt spielt. Wenn die angemeldet sind, dann wird alles poliert und ich schreibe. Ich mag es lieber, wenn sie an der Tür stehen und klingeln, aber ich selber bin nicht so ein Typ. Und dann haben die sich verleugnen lassen und das nie wieder gesehen, die Leute erledigt. Also Westpakete haben wir eigentlich nicht gehabt. Meine Oma war 2-3 Mal drüben gewesen und die hat dann GH-Füller mitgebracht, also Buntstifte. Das war natürlich das Tolle. Die wurden mir in der Schule geklaut.
Auch doof.
Ja, dumm gelaufen.
Wo ist die Stasi, wenn man sie mal braucht, oder? Das ist dann
ja, man weiß es nicht.
Hattest du mal so Berührungspunkte mit diesem, ja doch, Überwachungsstaat und Staatssicherheit?
Ja, da ich ja im Irak gearbeitet habe, da werden einige sagen, na, wie kommt der nach dem Irak, da muss er doch bei der Stasi gewesen sein. Also ich kann dazu sagen, ich war nicht bei der Gesellschaft, habe aber auch keinerlei negative Erfahrungen. Nämlich ich habe mir habe ich mir meine Stasi-Akten alle zuschicken lassen. Die habe ich auch schon zu Hause hier. Bin aber total enttäuscht, weil ja mehr geschwärzt ist wie alles andere. Und dort steht eigentlich nur Judes über mich drinne, auch über meine Familie. Dort steht eben drinne, dass der Kaffeetisch gedeckt wird zum Geburtstag. Der Haushalt ist ordentlich gepflegt und. Also derjenige, der uns überwacht hat, man kann aus diesen Stasi-Unterlagen heraus sehen, wer es ist. weil da drin steht, an welchem Geburtstag das gewesen ist. Man sieht das ja und man weiß ja ungefähr, wer alles am Geburtstagstisch gesessen hat. Und wenn derselbe nachher noch 2-3 Mal auftaucht irgendwo. Also man, ich weiß, wer es war, aber ich habe mit den Wählern, ich habe mal mit ihm gesprochen, aber ich bin ihm nie böse irgendwie geworden oder irgendwas. Er hat ja nichts Schlechtes von mich erzählt.
Hat er was dazu gesagt? Hat das dann zugegeben?
Er wollte erst das Gespräch nicht stattfinden, ist einfach weitergegangen. Und dann habe ich ihm aber gesagt, hör zu, ich möchte in Ruhe drüber sprechen. Und welche Vorurteile. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich ihm nicht böse bin. Er hat ja Jüdisch geschrieben. Und dann, heute sind wir ganz normal. Ich habe das so nie wieder angesprochen. Hm. Aber ich kann nämlich, wie gesagt, ich habe auch so ein, das heißt ja richtig so, heißt es ja Persilschein, dass ich nicht dabei gewesen bin. Das wird ja hinten angeheftet an den ganzen Unterlagen. Weil ich eben auch gesagt habe, ich muss ja da überwacht worden sein. Und das war es dann auch. Im Irak wurden wir überwacht. Aber wir wussten, wer es war. Der hat sich selber vorgestellt. Und dann war die Sache erledigt.
Was wäre aus Volker Schwenke geworden, wenn es die Wende nicht gegeben hätte? Was wäre Wende? So war ja am Anfang also, unsere
Titel. Ich sage mal so, wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre ich nicht krank geworden. Weil meine Erkrankung ist durch Zuschlagstoffe im Beton entstanden, die es zu der Zeit, die wir in der DDR nicht hatten. Die wurden vom Westen drüben hier eingeführt, Betonverflüssiger und was, Frostschutzmittel und alles, das gab's ja bei uns damals nicht. Und ich bin ja durch sowas krank geworden. Also, wie gesagt, man sagt immer so schön, was wäre, wenn. Schön wäre es, wenn es eine Parallelgesellschaft geben würde, wo man sagen kann, jetzt kannst du gucken, was ist daraus geworden, das ist hier, gibt's aber nicht. Also, kann ich nicht sagen, was aus mir, ich habe da keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht, beim besten Willen nicht.
Was wäre der Wunsch, der beste Wunsch? Heute noch Arbeit im Betonwerk?
Nee, das wollte
Vorsitzender, ich nicht. Vorsitzender des VEB Karneval.
Nee, gut, Karneval hätte ich vielleicht gemacht, zu DDR-Zeiten, wir hätten uns sicherlich anpassen müssen, und da hat sich ja jeder angepasst, um was zu erreichen. Aber ansonsten, ich weiß wirklich nicht, ich wüsste nicht, dass was ich heute mache, dass das zu DDR-Zeiten verboten gewesen wäre. Das wäre sicherlich vielleicht in dieselbe Richtung gegangen, vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten, ich hätte eine Familie gegründet, ich habe ja schon zu DDR-Zeiten geheiratet, wir haben auch schon ein Kind gehabt. So, also das ist alles dasselbe, wir hatten auch eine Wohnung, wir haben jetzt, ich wohne wieder in Wertershausen, wir haben das Haus ausgebaut. Sicherlich, das hätten wir vielleicht so schnell nicht ausbauen können, wie nach der Wende jetzt, mit dem Material und was weiß ich alles. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was aus mir anders geworden wäre.
Volker, das war ein schöner Einblick, auch mit vielen privaten Details. Erstmal vielen Dank dafür. Und du machst dich ja jetzt auf die Suche nach vielen weiteren spannenden Geschichten. Wollen wir das Format jetzt eigentlich so nennen? Was wäre Wende?
Was wäre Wende? Ja, das finde ich gut.
Findest du? Ja. Mein anderer Vorschlag wäre gewesen, aus Volker und Osten dann das zusammenzuziehen und zu sagen Pfosten.
Vollpfosten.
Vollpfosten.
Ja. Nee, ich finde, was wäre Wende? Das klingt schon gut, das kann man auch gut bei den Leuten anbringen und dann einfach so drauf los.
Gut, also du machst dich jetzt auf die Reise. Was wäre, wenn du dort viele spannende Geschichten auch zu suchen von Otto Normalverbraucher und auch von Leuten, die zur DDR vielleicht ein bisschen bekannt waren. Du kannst ja Waldemar Czapinski mal fragen, wie viel jetzt Waldemar heißt.
Das wurde ihm gefragt, also er weiß es nicht.
Er weiß es nicht.
Weil auch wir hatten auch ein Gespräch mit Heinz-Florian Oertel.
Ja.
Der hat dann, haben wir auch gefragt und er hat gesagt, er weiß es auch nicht. Er weiß von Vereinzelten, aber ob das nun aufgrund seines Spruchs war, das weiß er nicht.
Okay, also macht dich auf die Reise. Falls ihr sagt oder falls Sie sagen, da möchte ich unbedingt dabei sein, ich habe dem Volker auch eine Geschichte zu erzählen, nämlich meine Wendegeschichte, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Eine E-Mail-Adresse und Kontaktmöglichkeiten, die stehen in den Shownotes oder in den Kommentaren oder Begleittexten, wie man es auch immer nennen möchte. Dann wünsche ich dir viele spannende Geschichten für dich. Es war schön, dich interviewen zu können, so als Pilotfolge.
Hab auch schön erzählt, und also ich meine, hat Spaß gemacht.
Schön.
Auch ein paar Sachen gekommen.
Hast du auch
Spaß. Hast mich auch gut hingeführt.
Habe ich dich gut hingeführt?
Ja, ja so muss ich schauen.
Also hat auch mir Spaß gemacht, natürlich. Ja. So, dann macht's gut. Tschüss und winke, winke, Volker. Ich freue mich auf viele schöne Podcasts.
Tschüss. Ciao.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Von Wochenspiegel und Supersonntag.